Ich freue mich heute mit euch Pfingsten zu feiern. Ich hatte diese Woche nicht so viel Grund zu feiern. Meine Woche war gepflastert mit einer Serie von Niederlagen. Am Mittwoch hatten wir einen Wettkampf ausgemacht zwischen den zwei Campus-Bibelkreisen und mir. Es ging darum, wer das Markus-Evangelium am besten kennt. Wir haben eine Serienpredigt gehabt über das Markus-Evangelium und wir haben einfach versucht zu lernen, wie wir uns zu erinnern, in welchem Kapitel was vorkommt und dann sozusagen das Markus-Evangelium wie so eine Werkzeugkiste verwenden zu können, wo man dann nach Bedarf in bestimmten Situationen mal dieses Gleichnis rausholen kann oder vielleicht diese Lehre von Jesus rausholen kann oder diese Begebenheit aus dem Leben von Jesus. Und die zwei Campus-Bibelkreise waren beide besser als ich. Ich habe verloren. So, ich war etwas geknickt, aber habe mich gefreut, dass die Studenten so fleißig gelernt haben. Das ist großartig. Go Campus. Und dann gestern Abend, ich weiß nicht, ob ich es überhaupt erwähnen darf, aber ich habe gelitten als Münchner, als geborener Münchner in Bayern. Ein schrecklicher Tag in meinem Leben. Der FC Bayern verliert das Finale. Aber ich will ein guter Verlierer sein und nicht erwähnen, dass es vielleicht in der 93. Minute möglicherweise einen Strafstoß hätte geben können, so ganz objektiv gesehen, wenn ein Spieler aus voll durchzieht und einen anderen Spieler trifft. Man hätte einen Strafstoß geben können und den Videobeweis vielleicht auch dafür nutzen. Hey, ich bin ein guter Verlierer. Kein Problem. Marianne liegt, ja genau. Super, Daumen hoch. So, umso mehr freue ich mich heute mit euch Pfingsten zu feiern. Guter Grund zu feiern. Ich halte heute eine Predigt und wir werden viel in der Bibel lesen. Letzte Woche habe ich eine Predigt gehalten, in der ich noch nicht meine Bibel in der Hand gehalten hatte, nämlich bei der Europäischen Bibelschule. Da hatte ein Bruder vor mir 20, 30 Bibelstellen benutzt in der Predigt und in meine Predigt ergänzte das. Das war wahrscheinlich die erste Predigt, die ich jemals gehalten habe, ohne eine Bibel in meiner Hand. Aber das hat auch Spaß gemacht. Heute werden wir wieder viel in der Bibel lesen. Pfingsten ist eine Zeit, um zu feiern. Und es gibt verschiedene Dinge, die ich erlebt habe früher, wie ich aufgewachsen bin, um Pfingsten herum. Zum Beispiel, wir haben eine Ferienwohnung gehabt in einem Dorf in Oberbayern. Am Pfingsten gab es so eine große Prozession durch das Dorf und ein Ochse wurde geschmückt. Und der geschmückte Ochse wurde mit dem Priester vorangehen, mit Weihrauch beräuchert, durchs Dorf geführt. Und das war mein Verständnis von dem, was am Pfingsten irgendwie los sein muss. Also ich habe es nicht genau verstanden. Bis heute kann ich mir nicht erklären, was der Punkt war von dieser Tradition, weil ich mit 18 Jahren angefangen habe, in der Bibel zu lesen und da keinen Ochsen entdeckt habe. Nichtsdestotrotz, wenn du das weißt, kannst du mich gerne erleuchten nach dem Gottesdienst. Vielleicht hat es ja tatsächlich irgendeine geistliche Bewandtnis. Aber wir wollen uns heute mal angucken, was am Pfingsten tatsächlich passiert ist. Pfingsten kommt von dem griechischen Wort 50 oder 50ster Tag, ist damit gemeint. Es ging um den 50. Tag nach Ostern. Pfingsten war keine Erfindung der Christen, sondern das war eine jüdische Tradition, weil man an Ostern, was auch keine Erfindung der Christen war, sondern eine jüdische Tradition, hat man den Auszug des Volkes Israel aus Ägypten gefeiert. Und am 50. Tag danach hat man gefeiert, dass Moses die 10 Gebote empfangen hat, nachdem sie ausgezogen sind aus Ägypten. Das war die Tradition und deshalb waren an diesem Tag viele Leute aus der ganzen Welt angereist und aus der damaligen bekannten Welt nach Jerusalem zusammengekommen, um gemeinsam Pfingsten zu feiern in Jerusalem. Und so feiern wir auch als Christen Pfingsten, weil an Ostern Jesus von den Toten auferstanden ist und 50 Tage später genau das passiert ist, was wir heute gleich lesen werden. Lass uns anfangen in Apostelgeschichte Kapitel 1. Wir fangen heute etwas Neues an, nämlich eine neue Reihe von Predigten. Wir haben unsere Serie über Predigten über das Markus-Evangelium gehabt. Wir fangen heute eine Reihe von Predigten an über die Apostelgeschichte. Und wir fangen das am Pfingsten an, passenderweise, weil die Apostelgeschichte auch mit Pfingsten beginnt. Und wir werden bis zu den Sommerferien, zu den Schulferien ungefähr bis Anfang der ersten Missionsreise kommen. dann in den Sommerferien 6 verschiedene Predigten haben über unsere Beziehung zu Gott, dass wir wirklich auch die Zeit nutzen, um persönlich tiefer zu gehen in unsere Beziehung zu Gott, um dann nach den Osterferien im September wieder den Faden aufzunehmen und mit der ersten Missionsreise bis Apostelgeschichte 28 weiterzumachen. Und hier heißt es in Kapitel 1, Vers 1, den ersten Bericht habe ich gegeben, lieber Theophilus, von all dem, was Jesus von Anfang an tat und lehrte, bis an dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang und redete mit ihnen vom Reich Gottes. So, Lukas schreibt diese Apostelgeschichte und Lukas ist die Person, die am meisten geschrieben hat im Neuen Testament. Intuitiv denkt man, das muss Paulus gewesen sein, weil er so viele verschiedene Briefe geschrieben hat. Tatsächlich war es Lukas, weil er hat das ganze Lukas-Evangelium geschrieben und die ganze Apostelgeschichte. Lukas war ein Reisegefährte von Paulus, der phasenweise mit Paulus zusammen gereist ist, dadurch mit vielen Leuten in Kontakt kam, die Jesus persönlich kannten und vieles von dieser Kirchengeschichte des ersten Jahrhunderts miterlebt hat und ungefähr 30 Jahre nach dem Tod und der Auferstehung von Jesus dann das alles mal aufgeschrieben und zusammengefasst hat. Hier heißt es, er schreibt über diesen ersten Bericht, den er gegeben hat. Dieser erste Bericht ist das Lukas-Evangelium. Und dann sagt er hier, lieber Theophilus. Und Theophilus, man fragt sich so ein bisschen, wer ist dieser Theophilus? Er wird auch am Anfang des Lukas-Evangeliums erwähnt. Und auch da sagt er, hochgeehrte Theophilus, ich schreibe das jetzt so und so auf. Manche Gelehrte sind der Meinung, das war möglicherweise irgendein Statthalter in einer höheren Position, weil dieses hochgeehrte Theophilus, das griechische Wort, was dort verwendet wird, ist nichts, was man eben mal zu seinem Kumpel oder Neffen gesagt hat, sondern das ist etwas, was man zu einer Person mit einem gewissen Rang gesagt hat. Und möglicherweise hat Lukas die Apostelgeschichte und das Lukas-Evangelium geschrieben, um einem Statthalter das Evangelium zu erklären und nahezubringen und zu verstehen zu geben, dass eben Jesus niemand ist, vor dem man Angst haben muss und dass auch die ersten Christen nicht eine Gruppe von Leuten sind, vor denen man Angst haben müsste, sondern versucht ihn einfach so zu erklären, wer Jesus wirklich war und was die Christen so machen. Das ist eine Möglichkeit. Andere glauben, und dazu neige ich persönlich auch, dass dieses Theophilus, dieser Name, mehr so ein Platzhalter ist für uns alle hier. Warum? Weil Theophilus ist griechisch Theos, Gott, und Philos ist der Freund. Philia ist die Freundschaft. So, im Prinzip sagt er, okay, ich schreibe hier an alle, die sich als Freunde Gottes sehen, die wirklich Interesse haben an Gott, die gerne mehr verstehen wollen über Gott. An die schreibe ich hier. Und er sagt, ich habe diesen Bericht gegeben von all dem, was Jesus tat und lehrte, bis zu dem Tag, an dem er aufgenommen wurde, nachdem er den Aposteln, die er erwählt hatte, durch den Heiligen Geist Weisung gegeben hatte. So, er sagt, okay, ich habe das alles aufgeschrieben hier, bis zu dem Zeitpunkt, wo Jesus eben gestorben und auferstanden ist und dann die Apostel nochmal ausgerüstet hat. So, und jetzt, danach ist Folgendes passiert, sagt er. Ihnen zeigte er sich nach seinem Leiden durch viele Beweise als der Lebendige. Er macht nochmal klar, die Auferstehung ist nicht so eine symbolische Idee irgendwie, dass das Christentum irgendwie weiterlebt. Er sagt, nee, Jesus war physisch da, hat wirklich unter den Aposteln gelebt und mit ihnen zusammen gewesen, hat sie sich mit vielen Beweisen als der Lebendige gezeigt. Und ließ sich sehen unter ihnen 40 Tage lang, also er war 40 Tage mit ihnen zusammen, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist. Und was hat er in dieser Zeit gemacht? Was hat er gemacht? Guck mal genau hin. Er sagt, er redete mit ihnen vom Reich Gottes. Wenn du die Apostelgeschichte verstehen willst, ist es das Thema des Reichs Gottes ein ganz wichtiges Thema. Waldur Kohr hatte ja eine Predigt gehalten im September oder Oktober letztes Jahr, glaube ich, war es über das Reich Gottes. Wenn du dich mehr damit beschäftigen willst, kann ich dich nur ermutigen. Das Reich Gottes ist ein zentrales Thema in dem, was Jesus gelehrt hat. 40, 50 Mal spricht er im Lukas-Evangelium über das Reich Gottes. Über das Himmelreich oder das Reich Gottes. Es wird unterschiedlich benannt. Wenn du dich mehr damit beschäftigen willst, kannst du mal durch Prophezeiungen über das Reich Gottes im Alten Testament durchgehen. In Jesaja Kapitel 2. Wird prophezeit über ein Reich, was kommen soll und alle anderen Reiche überschatten wird. Er spricht in Daniel über noch spezifisch über verschiedene Reiche, die kommen werden, bevor das Reich Gottes dann tatsächlich kommt. Wenn du das anguckst, deutet vieles darauf hin, dass es genau auf diese Zeit hingeführt und hingeleitet hat, dass dort das Reich Gottes, als Jesus dann kam, da sein sollte. Wenn du in Joel kannst du nachgucken über verschiedene Dinge, die passieren, wenn das Reich Gottes beginnt. Und Petrus erwähnt auch diese Stelle dort. Und dann landen wir in Apostelgeschichte Kapitel 2 und sehen, wie vieles von dem, was prophezeit wurde, schon in Jesus in Erfüllung gegangen ist, aber hier nochmal im ganz besonderen Maß passiert. Wir werden uns ein bisschen angucken, was das ist. In Vers 6, ich werde ein bisschen springen, weil wir nicht Zeit haben, durch alle zwei Kapitel durchzugehen, aber ich kann euch nur ermutigen, das selbst zu machen. Und so wie wir durch das Markus-Evangelium gegangen sind, auch die Zeit zwischen den Sonntagen zu nutzen, um in diesen Kapiteln, die wir zusammen lesen, etwas tiefer zu gehen. Vers 6, die nun zusammengekommen waren, fragten ihn und sprachen, Herr, wirst du in dieser Zeit wieder aufrichten, das Reich für Israel? Viele Leute glaubten, weil Jesus so viel über das Reich Gottes gesprochen hat, dass Jesus irgendwie die Römer abschaffen wollte und irgendwie ein Reich beginnen wollte, was das Reich mit den Römern ersetzt. Manche hatten gehofft, dass es einen gewaltigen Umsturz geben würde. Aber das war nicht das Reich, was Jesus aufbauen wollte. Er sprach zu ihnen, es gebührt euch nicht, Zeit oder Stunde zu wissen, die der Vater in seiner Macht bestimmt hat. Aber ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen, der auf euch kommen wird, und werdet meine Zeugen sein in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an das Ende der Welt. Jesus hatte ihnen schon zum Schluss gesagt, geht hin in alle Welt, predigt das Evangelium aller Kreatur. Auch hier sagt er nochmal, ich kann euch nicht genau sagen, und es ist nicht meine Aufgabe, euch genau zu sagen, was, wie, wann passieren wird, aber Jesus hatte gesagt, ich werde weggehen, ich lasse euch den Tröster zurück. Ich lasse euch den Heiligen Geist da. Hier sagt er, ihr werdet die Kraft des Heiligen Geistes empfangen. Und dann werdet ihr meine Zeugen sein, für mich Zeugnis geben und das Wissen und über die Lehre und das Leben von Jesus verbreiten. Wo? In Jerusalem und in Judäa und in Samarien bis zum Ende der Welt. Und das alles begann hier. Und wenn wir werden rausfinden, werden wir durch die Apostelgeschichte sehen, dass obwohl Jesus das so häufig gesagt hat, die Jünger trotzdem irgendwie nicht richtig verstanden haben, dass es der Plan war, wirklich in alle Welt zu gehen, überall hinzugehen, das Evangelium zu allen Menschen zu bringen. Weil viele von ihnen noch dachten, naja gut, das ist mehr so ein jüdisches Ding für uns, weil wir sind ja das Volk Gottes und sie mussten erst lernen, dass es wirklich für alle Menschen gedacht war. In Vers 12 heißt es, da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, so, das war jetzt nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist, von dem Berg, der Ölberg heißt und nahe bei Jerusalem liegt, einen Sabbatweg entfernt. Und als sie hineinkamen, stiegen sie hinauf in das Obergemach des Hauses, wo sie sich aufzuhalten pflegten. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alphaeus und Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Diese hielten einmütig fest am Gebet samt den Frauen und Maria, der Mutter Jesu und seinen Brüdern. So, jetzt kommen sie zurück. Jesus ist in den Himmel aufgefahren, 40 Tage, der Heilige Geist soll kommen. Sie sollen das Evangelium alle Welt bringen. Sie wissen trotzdem noch nicht so genau, was machen wir denn jetzt? Wo geht denn die Reise hin jetzt? Und was haben sie gemacht? Sie sind zusammengekommen und sie waren beständig im Gebet. Wenn du durch die Apostelgeschichte liest, wirst du immer wieder sehen, dass da das Evangelium sich verbreitet hat durch, dass Menschen zusammengekommen sind, die Gottes Willen gesucht haben im Gebet und mit Fasten und dann Entscheidungen getroffen haben, wie es weitergehen wird. Ich glaube, dass wir als Gemeinde ein neues Kapitel aufgeschlagen haben schon. Ich weiß nicht, ob es euch aufgefallen ist, aber wir haben ein Kapitel geschlossen. Und das war das Kapitel mit Scott und Lynn hier in Berlin. Sie waren 3 Jahre hier und wir konnten viel von ihnen lernen. Wir haben viel gesehen und es war wirklich sehr bewegend, dabei zu sein, auch wie jemand den Lauf vollendet, im Glauben stirbt und Gott treu geblieben ist bis zum Ende. Und das war für mich eine sehr wertvolle Zeit, die ich von meinem Herzen sehr wertschätzen will. Wir haben uns Zeit genommen als Gemeinderat, und um darüber zu sprechen, was sind die Dinge, die wir mitnehmen wollen? Was sind die Dinge, die wir gelernt haben für uns? Wir haben das mit Bibelkreisleitern zusammen gemacht. Wir haben das bei der Männerandacht zusammen gemacht. Und ich hoffe, dass jeder von euch vielleicht so zumindest ein, zwei, drei Sachen hat, wo er sagt, Mensch, das ist etwas, was ich von dem Mann gelernt habe. Oder auch von Lynn, was ich wirklich behalten will und wertschätzen will. Und das ist ein wichtiges, ein großes Kapitel für uns gewesen, um Dinge auch zu befrieden und die vielleicht, wo es Unsicherheiten gab in unserer Gemeinde, wo denn die Reise hingehen soll. Und es kam anders, als wir es gehofft hatten. Wir hatten gehofft, dass die beiden hier bleiben und viele von den Träumen, die auch sie hatten, Realität werden. Aber Gott hat andere Pläne gehabt. Und Gott hat uns gezeigt, das ist ein Kapitel von unserer Gemeinde. Das ist nicht die Endstation. Und wir haben das Kapitel gemeinsam geschlossen. Und für mich war es auch eine sehr prägende, bewegende Zeit, die letzten 50 Tage. Scott ist an Ostern gestorben. Und wirklich drüber nachzudenken und für mich bestimmte Dinge zu verinnerlichen, für mich Entscheidungen zu treffen, wie ich selber weitermachen will in der Gemeindearbeit. Auch hier, ich hatte ja eigentlich zugesagt, für ein Jahr auszuhelfen und dann mal sehen, ja. Aus diesem Mal sehen ist für mich eine Gewissheit geworden, dass Gott wirklich will, dass ich weiter Gemeindearbeit mache. Und ich musste für mich auch erstmal finden, sagen, okay, das ist wirklich ein neues Kapitel, was ich für mich aufschlagen will und was ich wirklich gerne und von Herzen aufschlagen will. Und nicht nur irgendwie so aus der Not heraus, weil jetzt da jemand fehlt. Keiner von uns kann es Gott ersetzen, keiner von uns will es Gott ersetzen. Aber ich glaube, dass wir gemeinsam ein neues Kapitel hier aufschlagen. Und wir wollen gemeinsam im Gebet suchen, was Gottes Pläne sind, wie es weitergeht, was die nächsten Schritte sind. Und natürlich machen wir uns als Gemeinderat Gedanken darüber, was wir über bestimmte Pläne für uns als Gemeinde und die zum Besten für uns alle dienen sollen und für die Menschen um uns herum. Aber wir wollen das mehr im Gebet machen. Ich habe am Anfang des Jahres gesagt, ich glaube, dass wir an dem Punkt sind, wo wir nicht allzu ferner Zukunft mal wieder eine Gemeinde gründen könnten, wo einige von uns vielleicht in eine andere Stadt umziehen könnten. Und sagen, okay, wir 12, wir 15, wir gründen eine Hausgemeinde in Dresden, in Hannover. Vielleicht unterstützen wir Geschwister in Hamburg oder in einer anderen Stadt. Wer weiß. Und ich habe so, auch wie jetzt gerade so, bei einigen das Leuchten in den Augen gesehen. Bei anderen so das, okay, nette Idee. Und ich möchte, dass wir gemeinsam im Gebet suchen, was Gottes Pläne sind. Ich will euch einladen, beginnend am 4. Juni, einmal pro Monat, für alle, die wollen, bei uns zu Hause, bei der Familie, wo sie gehen, dass wir uns treffen, um gemeinsam zu beten. Für Gottes Führung, für Gottes Leiten, dass wir erkennen können, wohin der Geist uns leitet und was unsere nächsten Schritte in der Mission hier sind. In Berlin, aber möglicherweise auch über die Grenzen Berlins hinaus. So, ich will euch einladen dazu, wir können euch das gerne in den Kalender eintragen. Ich habe mir gedacht, 19.30 Uhr könnte eine gute Zeit sein, dann haben wir so anderthalb Stunden Zeit für gemeinsames Gebet und gemeinsames Suchen. Ich bin nicht beleidigt, wenn nicht alle kommen, und ich freue mich über jeden, der kommt. Ich bin auch gerne bereit, das alleine zu beginnen. Aber ich möchte, dass wir wirklich, so wie die ersten Jünger, im Gebet gemeinsam suchen, was Gottes Wille ist für uns als Gemeinde. Immer der erste Montag im Monat. Der erste Montag im Monat. Angefangen am 4. Juni. Juno. Am 4. Juno. Das Spannende ist, die Gruppe war wie groß damals, nachdem Jesus 3 Jahre gepredigt hatte? Wie viele waren noch zusammen in Jerusalem? 120. Das ist ungefähr die Größe unserer Gemeinde. Ist das nicht klasse? So, mal sehen, was Gott noch vorhat. Heute werden wir nicht 3000 Leute taufen, aber mal sehen. Wir springen ein bisschen. Sie haben dann den 12. Apostel nachgewählt, nachdem Judas Selbstmord begangen hatte. Und in Kapitel 2 kommen wir an, wo wir heute sind, am Pfingsttag. Vers 1. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle beieinander an einem Ort. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Sturm, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschien in den Zungen zerteilt wie von Feuer. Und setzten sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen zu reden eingab. Wir reden über, Jesus hat über das Reich Gottes geredet und wie das Reich Gottes aufgebaut wird. Ein Thema der Apostelgeschichte, was sich durchzieht, ist das Wirken des Heiligen Geistes. Manche sagen, das Lukas-Evangelium oder die Evangelien sind das Wirken Jesu hier auf der Erde. Dann hat er seinen Geist dagelassen und die Apostelgeschichte beschreibt das Wirken des Heiligen Geistes hier auf der Erde. Wenn wir uns mit Pfingsten beschäftigen, dann wollen wir uns nicht mit dem geschmückten Pfingstochsen oder anderen Dingen beschäftigen, sondern es geht im Wesentlichen um vier Themen, die ich euch nahebringen will. Das eine ist das Reich Gottes, das zweite ist der Heilige Geist, die Leitung des Heiligen Geistes, das dritte ist die Botschaft, die wir wirklich verkündigen hier, und das vierte ist Gebet. Die Nachwahl des Apostels war auch begleitet in Kapitel 1 bis 24, seht ihr das, von Gebet. Und jetzt haben sie gebetet, sie haben Gottes Willen gesucht und dann kommt das, was Gott ihnen versprochen hatte, was Jesus ihnen versprochen hatte, nämlich, dass der Heilige Geist auf sie kommt. Und diese zum Teil noch Teenager, ja, wir denken immer so, Petrus, das war der Typ mit diesem fetten Stab und alter Mann mit langem Bart und er hatte da eine Rede gehalten. Nein, nein, nein. Die waren vielleicht 18, 20, vielleicht 22 Jahre alt. Ungelernte Leute, wer weiß, ob Petrus überhaupt schreiben konnte zu dem Zeitpunkt. Er war ein Fischer. So, also der Analphabetismus war so ungefähr bei 90% in der Zeit damals. So ist es relativ wahrscheinlich, dass er kein besonders gelehrter Mann war. Der Heilige Geist kommt über ihn und er fängt an, Gottes Wort zu predigen. Er wurde gelehrt, geschult von Jesus und jetzt gewinnt er die Kraft und die Zuversicht, dem Heiligen Geist hier eine Predigt zu halten. Und die alle 12 fangen an zu predigen und jeder versteht es in seiner eigenen Sprache. Petrus denkt, er predigt auf Hebräisch hier oder auf Aramäisch, was man dort auf der Straße gesprochen hat. So, predigt hier vielleicht so im Downtown Neukölln, Sprache, wie immer er das gemacht hat. Und auf der anderen Seite ist jemand aus anderen Ländern, aus Mesopotamien und Elamite, aus Judäa, Kappadokien, Pontus, alles Orte mit anderen Sprachen. Und jeder versteht es in seiner eigenen Muttersprache, genau genommen sogar Dialekt. Ein ganz gewaltiges Wunder. Was dort und was offensichtlich die Aufmerksamkeit von ganz, ganz vielen Menschen auf einmal auf sich gezogen hat. Vers 14, da trat Petrus auf mit den 11, erhob seine Stimme und redete zu ihnen, ihr Juden und alle, die in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan, vernehmt meine Worte. Diese sind nicht betrunken, wie ihr meint, das haben einige gesagt, weil sie so verrückte Sachen gemacht haben. Es ist doch erst die dritte Stunde am Tag, sondern das ist, was durch den Propheten Joel gesagt worden ist. Und dann zitiert er wieder eine Prophezeiung über das Reich Gottes. Das ist der Reich Gottes, ist der Bereich, in dem Gott wirkt und herrscht. Und es war vorausgesagt, dass es einen Zeitpunkt geben wird, wo nicht nur für die Juden das Reich Gottes ein Ort ist, wo man hingehen kann und ein Teil in der Beziehung unter der Herrschaft Gottes leben kann, sondern dass das allen Menschen zugänglich gemacht wird. Das war prophezeit und vorausgesagt, und das zitiert Petrus hier, der einfache Fischer. Vers 22, ihr Männer von Israel, hört diese Worte, Jesus von Nazareth, von Gott unter euch ausgewiesen durch mächtige Taten und Wunder und Zeichen, die Gott durch ihn in eurer Mitte getan hat, wie ihr selbst wisst. Diesen Mann, der durch Gottes Ratschluss und Vorsehung dahingegeben war, habt ihr durch die Hand der Ungerechten ans Kreuz geschlagen und umgebracht. Den hat Gott auferweckt und hat ihn befreit aus dem Wehen des Todes, dann es war unmöglich, dass er vom Tod festgehalten wurde. Was Petrus hier sagt, ist der Kern von unserer Botschaft. Es redet darüber, Jesus war auf der Erde und Gott hat ihn ausgewiesen, dass durch mächtige Taten, durch mächtige Wunder und durch Zeichen, und das ist unter den Menschen passiert, sie haben es selber gesehen, und es war Gottes Plan, dass er durch die Hand der Heiden ans Kreuz geschlagen wird. Und nicht nur das, sondern Gott hat ihn auch wieder auferweckt. Das ist der einfache Kern der christlichen Botschaft. Das ist, worum es geht. Wir wollen als Gemeinde verschiedene Veranstaltungen machen. Klar, wir feiern Gottesdienste. Es gibt verschiedene Gründe und Motivationen, zum Gottesdienst zu kommen. Zum Beispiel habe ich heute herausgefunden, hier ist ein Pokestop. Wusstet ihr das? Unser Kirchengebäude hier ist ein Pokestop. Das ist eine, ich meine, die Kinder spielen Pokémon Go. Kennt ihr das, ja? So, und sie, Sie sind beide hier gewesen und haben gesagt, ja, wir müssen jetzt zum Gottesdienst fahren, weil da ist ein Pokestop, da können wir Bälle also holen. Da lädt man dann Bälle auf, mit denen man wieder andere Fabelwesen fangen kann. Aber das kannst du nur machen, wenn du hier bist. Unfassbar. Das ist großartig, ein echter Grund zum Gottesdienst zu kommen, oder? So, klar, es gibt verschiedene Gründe, hier zum Gottesdienst zu kommen. Wir haben hier Gemeinschaft, das ist großartig und das Reich Gottes trifft sich. Das ist ein guter Grund, um hierher zu kommen. Aber im Kern geht es darum, dass wir gemeinsam uns erinnern, dass Jesus Gottes Sohn war, dass er auf der Erde war, dass er für unsere Sünden gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Wir in zwei Wochen ist der Frauentag. Großartige Sache. Ich freue mich total über die Kreativität, die damit verbunden ist und diese Idee von der Wonder Woman und das ist also zu überlegen, was also macht eine echte Frau aus und inwiefern hat Gott uns wunderbar geschaffen. Und das sind inspirierende Dinge. Warum machen wir das, liebe Geschwister? Natürlich, um uns gegenseitig zu ermutigen und zu stärken. Aber der Kern der Botschaft, die wir versuchen, Leute hinzuführen, ist, dass Jesus Gottes Sohn war, dass Gott die Erde besucht hat vor 2000 Jahren, dass er für unsere Sünden am Kreuz gestorben ist und von den Toten auferstanden ist. Darum kann ich euch nur dringlich ermutigen, denkt nicht nur an euch, denkt an eure Arbeitskollegen, denkt an eure Freunde und Verwandten. Wenn ihr es noch nicht getan habt, ladet sie bitte ein. Sie sollen die Möglichkeit haben, das Reich Gottes kennenzulernen, die Gemeinschaft der Menschen, die Gott wirklich suchen und Gottes Willen leben wollen. Und sie sollen die Möglichkeit haben, die Botschaft, die Petrus hier verkündet, früher oder später zu verstehen. Das heißt nicht, dass wir hingehen und jedes Mal nur den Leuten, ich bin einmal also in den USA gewesen, in New York, und da bin ich schon 5-mal auf der Straße angesprochen worden und jedes Mal hat jemand gesagt so, do you know, weißt du, dass Jesus Gottes Sohn ist und magst ihn jetzt in dein Herz beten? Und ich war so, lass mich in Ruhe. Also ich meine, man kann das so und so machen. Ich schätze Leute, die den Mut haben, das so zu versuchen, aber ich denke, es gibt verschiedene Wege, wie wir mit Menschen Beziehungen aufbauen können und das wollen wir wirklich machen. Immer mit dem Ziel, sie zu lieben, wie Jesus sie geliebt hat und ihnen helfen zu verstehen, was der Kern der Botschaft ist. Wir werden im Herbst, arbeiten wir gerade mit der Gemeinde in Seattle ein bisschen zusammen. Die haben mich gefragt, ob es möglich wäre, dass einige junge Menschen von ihnen nach Berlin kommen für einige Wochen und wann ein guter Zeitpunkt wäre, um hier mitzuwirken in der Gemeinde. Das hat zweierlei Bewandtnis. Einerseits, weil im Herbst bei uns das Semester beginnt und wir wollen verschiedene Aktionen mit der Studentengruppe machen dort auf dem Campus, um Menschen zu helfen, das Evangelium zu verstehen und besser kennenzulernen. Aber auch ist ihr Wunsch, dass einige von ihren jungen Menschen dort aus der Gemeinde sich mehr mit dem Glauben beschäftigen und mit der Rechtfertigung des Glaubens, weil die Nordwestküste der USA in vielerlei Hinsicht ähnlich ist wie Europa. Sehr säkularisiert, überhaupt nicht mehr, ist aus diesen ganzen religiösen Traditionen ziemlich rausgewachsen, die jungen Menschen. Und sie wollen sich mehr beschäftigen, wie kann man den christlichen Glauben wirklich in so einem Umfeld weitergeben. Und für sie soll es auch eine Möglichkeit zu sein, hier Erfahrungen zu machen in Deutschland. Alles tolle Aktionen. Wir sind ein internationaler Gemeindeverbund. Wir haben verschiedene Aktionen, die wir machen. Sebi geht jetzt für einige Monate mit dem Hope Youth Corps woanders hin, um anderen Menschen zu dienen und Menschen zu helfen. Aber im Kern geht es immer darum, was Petrus hier gelehrt hat, zu vermitteln. Und alles, was wir tun, soll dahin führen. Petrus geht danach durchs Alte Testament und zitiert verschiedene Psalmen, in denen prophezeit war, dass Jesus von den Toten auferstehen wird. Und das alles von vornherein Gottes Plan war, um die Leute zu überzeugen, dass Jesus wirklich von den Toten auferstanden ist. In Vers 37 heißt es dann, als sie aber das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln. Und ich weiß, einige von euch können den Wortlaut mitreden. Meine Bibeln sind früher mal an zwei Stellen aufgefallen, wenn ich sie zufällig habe auseinanderfallen lassen. Das eine war Matthäus 28, das andere war Apostelgeschichte Kapitel 2. Nichtsdestotrotz, weil die Pfingsten ist, lese ich es euch nochmal vor. Ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus sprach zu ihnen, tut Buße. Und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden, so werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Die Konsequenz daraus, wenn jemand diese Botschaft verstanden hat, die Jesus Petrus hier gelehrt hat, ist, dass man die Entscheidung trifft, Buße zu tun, sein Leben zu ändern, um zu denken, genau genommen, was das griechische Wort bedeutet, woraus sich ein verändertes Handeln folgt. Sich auszurichten nach dem, was Gottes Wille für unser Leben ist und das zu tun. Und wenn wir das tun, dann sind wir bereit, um uns taufen zu lassen. Warum? Was sagt er? Zur Vergebung unserer Sünden. Dass unsere Sünden vergeben werden. In der Taufe, wie Paulus sagt, dass wir mit Christus sterben, so wie Christus begraben wurde, wir im Wasser begraben sind und dann von den Toten auferweckt werden für ein neues Leben, so wie Christus von den Toten auferstanden ist. Und dann sind wir bereit, um die Gabe des Heiligen Geistes zu empfangen, sagt er. Und dann legt Gott etwas von sich in uns rein, was Jesus damals seinen Aposteln gegeben hat und auf diesem Weg weitergegeben wird über die Generationen. In dir wohnt etwas von Gott, wenn du Christ bist. Gott hat in der Taufe etwas in dich hineingelegt. Und das spürst du mal mehr, mal weniger. Aber du kommst damit in Kontakt, wenn du dich Gott nahst. Im Gebet. Und einige haben das verstanden und 3000 Leute haben sich taufen lassen. Wie haben die Leute zusammengelebt danach? Sie blieben aber beständig, Vers 42, in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber Furcht über alle und es geschahen viele Wunder und Zeichen durch die Apostel. Alle aber, die gläubig geworden waren, waren beieinander und hatten alle Dinge gemeinsam. Sie verkauften Güter und Habe und teilten sie aus unter alle, je nachdem es einer nötig hatte. Sie waren täglich einmütig beieinander im Tempel und brachen das Brot hier und dort in den Häusern, hielten die Mahlzeiten mit Freude und lauterem Herzen und lobten Gott und fanden Wohlwollen beim ganzen Volk. Der Herr befügte täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Das ist das Idealbild, was mich so inspiriert hat, als ich verstanden habe, das ist, was vor 2000 Jahren angefangen hat. Als ich mit 18 Jahren das gelesen habe und gesagt habe, aha, so kann eine christliche Gemeinde aussehen. Und im größeren Bild habe ich später verstanden, das ist das Reich Gottes hier auf der Erde. Dass Menschen unter der Führung Gottes zusammenleben, dass sie beständig sind in dem, was die Apostel gelehrt haben, dass sie beständig Gemeinschaft haben, dass sie beständig das Abendmahl feiern, dass sie beständig sind im Gebet. Und dass Gott unter ihnen wirkt, dass sie diese Gemeinschaft haben. Und das hat mich inspiriert. Und ich habe die ersten 12 Jahre meines Lebens mit viel Idealismus damit verbracht, darum zu ringen und darauf hinzuwirken, dass mehr und mehr Menschen verstehen, wer Jesus ist, sich taufen lassen zur Vergebung der Sünden, nachdem sie umgekehrt sind, und dann anfangen, so zusammenzuleben. Jetzt bin ich 45 Jahre alt und ich lese gerade ein Buch, das heißt Heilung für den verwundeten Idealisten. Der Untertitel ist irgendwie so ein Weg zum Frieden für christliche Zyniker. Und jemand hat gesagt, in seinen 20ern sind Menschen Idealisten, in ihren 30ern sind sie Realisten, in den 40ern werden sie zu Zynikern. So, in den 20er Jahren gibt es all diese Dinge, wo du sagst, ja, wir werden die Welt verändern, ja, genauso muss es sein und ich habe jetzt rausgefunden, wie die Welt eigentlich wirklich sein muss. In 30er Jahren merkst du, es geht alles nicht so schnell, es ist alles ein bisschen komplexer, als ich mir das vorgestellt habe. Und wenn du da nicht aufpasst, wirst du in 40er Jahren zu einem Zyniker, der die Arbeit einstellt und sich nur noch da auf, wie so, hier sind diese zwei Typen bei in der Muppet Show, die da oben auf dem Balkon sitzen und nur noch Witze von oben machen, so über den ganzen Käse, der da unten passiert. Die Versuchung ist groß, dahin zu kommen. In unserer Gemeinde, wir haben große Träume gehabt und wir haben Zeichen und Wunder gesehen. Ich meine, wenn Menschen Christen werden, das sind Wunder. Es war wirklich nicht oberflächliche Bekehrung, dass jemand gesagt hat, naja, also, okay, Jesus ist Gottes Sohn. Nee, da haben Menschen radikal ihr Lebenswandel verändert. Das war ein Wunder. Menschen, die über Jahre Drogen genommen haben, von einem Tag auf den anderen aufgehört haben. Menschen, deren Ehe kaputt war, die wieder zusammengefunden haben. Das war ein Wunder. Und dann haben wir festgestellt, okay, aber es passieren auch andere Sachen. Es passieren auch Enttäuschungen. Es passiert, dass Menschen, die gläubig geworden sind, wieder vom Glauben weggehen. Gute Freunde von mir, Ich habe gemerkt, dass Menschen, die eine großartige Ehe geführt haben, in unruhige Gewässer gekommen sind und Schiffbruch erlebt haben. Und mein Idealismus war angekratzt. Was ist der Unterschied zwischen einem Pessimisten, einem Realisten und einem Idealisten? Da muss man drüber nachdenken, das ist ganz faszinierend. Also in dem Buch wird es erklärt am Beispiel von einem Einstellungsgespräch. Wenn ein Einstellungsgespräch, diese drei genannten Personengruppen oder Personen gehen zu einem Einstellungsgespräch. Der Pessimist geht hin und sagt so, ja, ich weiß gar nicht, warum ich hier hingehe. Ich meine, also den Job kriege ich sowieso nie. Bin wahrscheinlich sowieso nicht geeignet, die werden mich sowieso nicht mögen, ich weiß gar nicht, was ich hier mache, kommt hin, an der Rezeption wird er begrüßt, die Frau schaut ihn so ein bisschen komisch an, sagt so, ja, ich wusste doch, das ist eine ganz komische Firma hier und die werden mich alle nicht mögen, ist Pessimist, der Pessimist sitzt da im Vorstellungsgespräch und hat die ganze Zeit diese negativen Gedanken. Der Realist geht hin und sagt, naja, normalerweise im Durchschnitt braucht man so 5, 6, 7 Vorstellungsgespräche, um einen Job zu bekommen. So, ich gehe mal hin, mal gucken, was passiert. Wenn ich nicht genommen werde, auch nicht so schlimm. Habe ja noch 2, 3 andere Vorstellungsgespräche, mal gucken, was passiert. Er geht hin, führt das Vorstellungsgespräch durch. Der Idealist geht zum Vorstellungsgespräch und sagt sich, ich bin der perfekte Mann für den Job. Ich meine, ich werde hängen, ich werde die alle umblasen, die können mich eigentlich nicht nehmen. Ich bin sowas von geeignet für diese Stelle, ich passe sowas von diese Firma rein. Also es wird großartig, wir werden ein fantastisches Team sein, wir werden zusammenarbeiten, ich werde diese Firma rocken, das wird der Hammer werden. Den Job bekommt der Pessimist und ist total überrascht. Er sagt so, was ist denn hier los? Unfassbar. Die haben mich genommen, ich habe keine Ahnung warum. Was ist hier los? Der Realist wird nicht genommen und sagt so, okay, kein Problem. Vielleicht dann gibt es halt eine andere Firma. Und der Idealist ist am Boden zerstört. Weil er war so sicher, dass alles so großartig rauskommen wird. Enttäuschung ist das Delta, der Unterschied zwischen deiner Erwartung und der Realität. Als Pessimist hast du eine negative Erwartung und kannst eigentlich nur positiv überrascht werden. Genau. Der Realist hat so eine Nullerwartung und wird manchmal überrascht und manchmal enttäuscht. Der Idealist kann eigentlich nur enttäuscht werden. So, was ist meine Botschaft? Lasst uns alle Pessimisten werden. Nein. Nein, also ich glaube, ich habe das Buch noch nicht fertig gelesen, aber ich kann es sehr empfehlen. Es scheint darauf hinauszulaufen, dass es Ziel ist für uns. Und er erklärt es am Beispiel von Elia und am Beispiel von Petrus. Und das ist wirklich ganz großartig, kann ich sehr empfehlen. Das Ganze läuft darauf hinaus, dass wir lernen sollen, im Glauben wandelnde Realisten zu werden. Dass wir Dinge angucken und sagen, ja, also in der ersten Gemeinde gab es auch eine Menge Hochs und Tiefs. Und wir werden es feststellen, wenn wir durch die Apostelgeschichte gelesen haben, dass in den ersten 30 Jahren es auch schon echt viele Probleme gab. In der ersten Gemeinde. Dass wir sagen, ja, realistisch gesehen wird es bei uns auch immer wieder mal so sein. Aber wir wollen genau diesen Dingen mit Glauben begegnen. Wir wollen im Glauben immer wieder zu den einfachen Wahrheiten zurückkehren. Dass wir nicht die einzigen Christen sind, aber einfach nur Christen sein wollen. Dass wir einfach nur diese einfachen Dinge, die wir hier beschrieben sind, dieses inspirierende Bild, wie die erste Gemeinde zusammengelebt hat, dass das unser Anker ist, zu dem wir immer wieder zurückkehren wollen. Dass die einfache Lehre, die die dort gelehrt haben, dass wir nicht das komplizierter machen wollen, als es ist, sondern wir wieder zu den einfachen Wahrheiten zurückkehren wollen. Und dann im Glauben, im Geist, im Gebet Gottes Willen suchen und einen Schritt nach dem anderen gehen und mal gucken, was Gott mit uns im neuen Kapitel noch vorhat. Amen.